Hoffnung und Erwartung. Ich hoffe, dass ich jetzt die Münze finde. Hier ist sie. So wie bei einer Münze zwei Seiten eine Einheit bilden, so gehören Hoffnung und Erwartung zusammen. Wer hofft, der erwartet. Und wer erwartet, der hofft. Vielleicht klingt es jetzt abstrakt, machen wir ein Beispiel drauf. Ganz schlichtes Beispiel. Wir erwarten den Winter und hoffen, dass es nicht zu kalt wird. Ja, oder andere hoffen vielleicht, dass es viel Schnee gibt. Oder wir haben zu erwarten, dass die Lebenshaltungskosten steigen und hoffen, dass wir alles das noch bezahlen. Oder wir erwarten nach dem Gottesdienst die Möglichkeit des Zusammenseins im Communio und hoffen, dass es auch Kekse und Kaffee, aber zumindest Tee gibt. Oder vielleicht doch eine Überraschung. Hoffnung und Erwartung. Hoffst du noch? Hast du noch Erwartungen? Lebst du mit einer Hoffnung? Was beschäftigt dich zurzeit? Also die Frage, lebst du mit Hoffnungen, lebst du mit Erwartungen? Was liegt bei dir oben auf? Oder sagst du, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr zu hoffen und zu erwarten. Ich habe so oft gehofft, so oft erwartet und meine Erwartungen sind eigentlich irgendwie nie erfüllt worden. Meine Hoffnung hat sich immer zerschlagen, egal in welche Richtung ich gegangen bin. Hoffnung und Erwarten auf Gottes Reden, auf Gottes Eingreifen, das hatte beim Volk Gottes immer mehr abgenommen. Ungefähr 400 Jahre lang Schweigen. Kein von Gott berufener Prophet ist mehr in Israel aufgetreten, der das Volk immer wieder hingeführt hat zu Gott, das Vertrauen in Gott gestärkt hat. Nach dem Propheten Malachi irgendwie so saure Gurkenzeit. Nichts passiert. Ja, es hat religiöses Leben stattgefunden. Opfer und Gottesdienste im Tempel waren noch da, aber es war einfach so viel ganz normal religiöses Leben, einfach nur Ritus. Was passiert denn schon? Irgendwie, da passiert doch nichts mehr. Auf Gott hoffen und Erwartungen an ihm haben, an seine Verheißungen, die er gegeben hat. Irgendwie berichtet uns da das Alte Testament nicht mehr viel und im Neuen Testament auch nicht ganz so viel. Gut, es wird nochmal von Simeon gesprochen, dem Gott die Gewissheit gegeben hat, dass er, bevor er die Augen zumacht, bevor er stirbt, den Messias sehen wird. Und da wird Guido nächste Woche mehr dazu noch sagen. Hoffen und Erwarten, das hat dann auch in dem Leben des Ehepaars stattgefunden und es hat sie geprägt. Über Monate hinweg, über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hinweg. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth hat Zacharias gehofft, dass sie ein Kind bekommen, eine Nachkommen, aber vergeblich. Immer wieder gehofft und immer wieder enttäuscht. Und als alle Hoffnung für sie so weg waren, wo alles Menschenmögliche dagegen sprach, und Zacharias dazu bestimmt war und erwählt war, im Tempel das Opfer zu bringen, mitten im Gottesdienst, als er mit Gott im Gespräch ist, kommt ein Engel Gottes zu ihm und sagt zu ihm, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Ihr werdet einen Sohn bekommen. Zacharias musste erst mal lachen. Was für eine durchgeknallte Idee. In unserem Alter, wir noch Eltern werden, vergiss es. Wenn, dann musst du mir schon ein Zeichen geben. Welches Zeichen wäre gut? dass er, wenn er den Tempel verlässt, ihm die Leute entgegenkommen: Zacharias, Zacharias, ihr werdet ein Kind bekommen, eben haben wir eine Erscheinung gehabt. Das Zeichen, was er vom Engel bekommt, ist ein ganz anderes, als er damit gerechnet hat. Er bekommt das Zeichen: Du wirst nicht reden können. 9 Monate, so lange, bis die Verheißung Gottes sich erfüllt. Schweigen. Ein schweigender Zacharias. Und es trifft ein, seine Frau Elisabeth wird schwanger. Und die ganze Schwangerschaft hindurch schweigt Zacharias. Es gibt ja manchmal so in der Partnerschaft, dass Partner schweigen. Aber bitte nicht jetzt sagen, jedes Schweigen muss irgendwie mit einer Engelserscheinung zu tun haben, ja, dass Gott dann das Schweigen verordnet hat. Also dann sind wir auf dem falschen Weg. Aber in dieser ganzen Schwangerschaft und selbst bei der Geburt kann er sich nur mit Zeichen oder mit einer kleinen Tafel, wo er Sachen einritzt, mitteilen. Und als es dann darum ging, zu sagen, wie heißt denn der Kleine, der Junge? Ja, dann ging schon los, Nachbarschaft, Verwandtschaft, der muss irgendwie nach seinem Vater, Großvater benannt werden, vielleicht Zacharia oder Ben Zacharias. Und Elisabeth sagt, nee, der soll anders heißen. Und irgendwie sind sie sich nicht mehr klar, ja, wie heißt er jetzt letztlich? Dann gibt Zacharias das Zeichen, bringt mir die Tafel und er ritzt ein, er heißt Johannes. Und in dem Augenblick wird das Schweigen gebrochen. In dem Augenblick kann Zacharias wieder sprechen und er dankt Gott mit einem Lobgesang. Und diesen Lobgesang wollen wir uns weiter angucken und ich denke, er wird auch gleich eingeblendet werden. Ich lese ihn uns aus Lukas 1, die Verse 67 folgende nach der Übersetzung das Buch. Da wurde sein Vater Zacharias vom Heiligen Gottesgeist erfüllt. Unter dessen Eingebung sprach er prophetische Worte. Gelobt sei der Herr, er ist der Gott des Volkes Israel. Er hat sein Volk mit Liebe angesehen und ihm Erlösung geschenkt. Im Haus Davids, seines Dieners, hat er ein mächtiges Zeichen der Errettung aufgerichtet. So hat er es seit ewigen Zeiten durch seine heiligen Propheten vorausgesagt. Er schenkt uns Errettung von unseren Feinden und von allem, die uns mit Hass begegnen. Und auch dadurch wollte er unseren Vorfahren seine Freundlichkeit zeigen und seinen heiligen Bundesschluss in die Tat umsetzen. Er löst den Eid ein, den er unseren Vorvätern geschworen hat, Abraham geschworen hat. Ja, Gott hat es uns versprochen. Er befreit uns aus der Hand unserer Feinde. So können wir ihm ohne Furcht heilig und gerecht dienen, solange wir leben. Und du Kind, du wirst dem Herrn vorangehen, um seine Wege vorzubereiten. So wirst du seinem Volk helfen, dass er sie retten und ihre Sünden vergeben will. So barmherzig wendet sich Gott uns zu, ja, wie ein Sonnenaufgang, der die Dunkelheit vertreibt. Alle, die unter dem Todesschatten leben, können aufatmen. Er wird uns auf dem Weg des Friedens führen. Einige Gedanken dazu. Das erste, das Zentrum des Lobpreises ist Gott. Gelobt sei der Gott, der Herr, der Gott Israels. Nach 9 Monaten des verordneten Schweigens und des Nicht-Reden-Könnens sind die ersten Worte, die Zacharias spricht, eine prophetische Rede. Und dies ist ein Lobpreis. Und darin stellt Zacharias nicht sich ins Zentrum. Er könnte ja sagen, ich lobe Gott, aber ich besinge mich, wie gut ich durchgehalten habe und nicht aggressiv wurde, Sachen zusammengehauen habe, weil ich nicht reden konnte. Ich besinge nicht mit, welche Wohltaten mir jetzt auf einmal geschehen. Ich könnte natürlich auch Elisabeth besingen, könnte er sich gedacht haben. die so tough ist, in ihrem Alter diese Schwangerschaft durchgehalten hat, die vielleicht auch das Gerede der Menschen ausgehalten hat, was soll denn die jetzt in dem Alter noch mit dem Kind? Die ist doch völlig überfordert, die Frau. Dass er das besingt, hätte er machen können. Oder dass sie sogar einen schweigenden Mann 9 Monate ausgehalten hat. Oder den Blick weg von ihm und von Elisabeth auf Johannes und ihn besingen. Du bist der große Prophet. Du bist derjenige, der jetzt alles ändern wird. Und was du schon alles kannst, schreien und essen und die Windel voll machen, könnten wir auch ein Loblied davon singen. Aber er stellt die großen Taten Gottes ins Zentrum, auf Gott ausgerichtet. Aller Lobpreis hat Gott als Zentrum. Das ist geistbewirkter Lobpreis. Dass Gott im Zentrum steht, er besungen wird, ihm alle Ehre zuteil wird, das, was er getan hat, wo er gehandelt hat, sein Wesen. Begeisterter Lobpreis. Herr, lass uns doch solch einen begeisterten Lobpreis, vom Geist Gottes erfüllten Lobpreis haben, dass wir dich immer wieder ins Zentrum stehen. Und vielleicht auch heute in unserer Lobpreiszeit, dass wir Gott ins Zentrum stellen, dass wir uns auf ihn hin aufrichten, ihn ehren und preisen. Und Zacharias weiß, dass die Geburt seines Sohnes nicht nur Elisabeth und ihn betrifft, sondern sein Sohn Wegbereiter des Sohnes Gottes wird. Dass Gott sich uns Menschen zuwendet. Und da möchte ich 2 Bereiche aus dem Loblied des Zacharias hervorheben und weiter eingehen. Hoffnung und Erwartung, es ist nämlich die Treue Gottes, die hier besungen wird, und die Hoffnung, die Gott uns Menschen gibt. Gott ist treu. Er steht zu seinen Verheißungen. Es ist ein Gott der Verheißung. Und viele Menschen der damaligen Zeit haben nicht mehr daran geglaubt, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Manche haben es gewusst, dass die Verheißungen gegeben sind. Und wenn sie in den Schriften gelesen haben, dann haben sie natürlich auch Verheißungen Gottes gehört. Gott bricht das Schweigen. Gott läutet mit der Geburt des Johannes und dann mit der Geburt Jesu eine Zeitenwende ein. Als die Zeit erfüllt war, erfüllt, dass die Verheißungen wahr werden, sandte Gott seinen Sohn. Etwas Neues beginnt für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, ja für die ganze Weltgeschichte beginnt ein neues Kapitel. Gelobt sei der Gott Israels. Er ist der Gott, der einen Bund mit Abraham geschlossen hat, der gesagt hat, aus dir heraus sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde. Es ist der Gott der Geschichte mit Isaak, Jakob und seinem Volk Israels. Der Gott, der mehr als einmal deutlich sein Ja zu seinem Volk gesprochen hat. Ein Gott, der mehr als einmal sein deutliches Ja zu uns gesprochen hat. Ein Gott, der die Treue hält. Der sie nicht aufgekündigt hat. Selbst wenn sein Volk untreu war oder wir untreu sind. Dass sich Gott nicht zurückzieht in Schmollwinkel und wenn ihr nicht wollt, will ich jetzt auch nicht mehr. Sondern sein Ja gilt. Gott sagt, ich habe mich an meine Verheißungen gebunden und ich stehe zu meinen Verheißungen. Und da wird sich nichts dran ändern und ich werde meine Verheißungen erfüllen. Und in diesem Loblied, was Zacharias singt, da stellt er schon Sachen fest, die erst noch geschehen werden. Also er singt, als wäre etwas schon abgeschlossen, aber es ist noch nicht vollendet, eingetroffen. Gott hat besucht sein Volk, dass Gott Wohnung nimmt durch seinen Sohn Jesus, der geboren wird. Dass Gott zu uns kommt und sich annimmt. Er hat sein Volk mit Liebe angesehen. Er hat sein Volk besucht. Sagt eine andere Übersetzung. Und wenn Gott sein Volk besucht, dann ist es nicht so was wie eine Großrazzia, wo alles auf den Kopf gestellt wird und gesucht wird, wo sind die Sachen, die belastendes Material sind, ja, damit man auch eine Anklage hat, damit man jemanden hinter Schloss und Riegel bringt. Gottes Besuch hat das Ziel, Gemeinschaft mit uns zu haben, dass wir mit ihm in Beziehung leben, er will Wohnung nehmen, dass wir unser Leben mit ihm gestalten, unser Leben mit ihm teilen. Er hat uns besucht, ist gekommen, uns zu trösten, Orientierung zu geben. Er ist ein Gott voller Erbarmen, der sein Erbarmen uns gegenüber zeigt. Und das hat er an so vielen Stellen gezeigt, dass er zu einem Zachäus ging. Und in der Begegnung mit Jesus erlebt dieser Zachäus Befreiung von Habgier. Und ist sich der tiefen Liebe Gottes ganz bewusst. Er hat die Tochter des Jairus vom Toten auferweckt. Hat sich zugewandt, voller Erbarmen, voller Liebe. Er hat sich mit Pharisäern auseinandergesetzt und wollte ihnen die Liebe Gottes deutlich machen, dass die Zeit erfüllt ist, dass er die Antwort auf die Verheißungen ist. Gott steht zu seinen Verheißungen. Er kommt, weil er uns retten und erlösen will. Das spricht Zacharias auch in diesem Loblied an. Er hat uns erlöst und er hat uns Erlösung geschenkt. Man könnte auch ein Wort einsetzen, Gott hat das Lösegeld für uns bezahlt. Er hat uns freigekauft von der Macht der Sünde. Er hat uns freigekauft vom Tod und ewiges Leben geschenkt. Der Schuldbrief steht nicht mehr über unserem Leben, den hat er ans Kreuz geheftet. Wir sind frei, erlöst, freigekauft. Gott hat sein Versprechen eingelöst und er wird mächtig sein. Er wird herrschen. Im Haus Davids hat er ein mächtiges Zeichen der Erlösung aufgerichtet. Das singt Zacharias weiter. In der früheren Übersetzung der Lutherbibel, glaube 84er Übersetzung, steht noch drin, Gott hat ein Horn des Heils aufgerichtet. Wo man denkt, Horn? Was soll das denn? Und das ist inzwischen geändert. Jetzt steht drin, ein Zeichen der Macht aufgerichtet. Also das Horn, wenn wir das in der Bibel, im Neuen Testament auch immer wieder lesen, ein Sinnbild für Macht. Gott hat ein machtvolles Zeichen in Christus aufgerichtet. Er steht zu seiner Verheißung. Er ist derjenige, der kam, um uns zu retten. Und dieses Retten ist nicht einfach nur so ein Retten, ich rette meine Fliege aus dem Wasserglas. Da geht es um Leben und Tod. Und das hat Jesus erfüllt, indem er sich hingegeben hat, dass er Mensch wurde, wie du und ich, und gleichzeitig Gottes Sohn war, der in den Riss hineingetreten ist, der uns trennt von Gott, weil er alle Macht hat, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er setzt diese Macht auch ausschließlich zur Rettung der Menschen ein und zum Erreichen seines Ziels mit der Menschheit und mit dieser Welt. Jesus, er gebraucht seine Macht nicht für sich selbst. Er setzt sie für andere ein, für die, die unter die Räder gekommen sind. Für die, die bedrängt werden, die angefeindet, verfolgt, gehasst werden, die sonst keinen Fürsprecher haben und die unter der Macht anderer zu leiden haben. Damit wir erlöst werden aus der Hand unserer Feinde, aus der Macht der Sünde, ihm dienen, nachfolgen können, ein Leben lang in Heiligkeit, Gerechtigkeit, das ihm gefällt. Ja, mit ihm leben und ihm folgen, in der Gelassenheit, die sich dadurch einstellt und in einer Freiheit und aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Dass wir seine Liebe, die wir empfangen haben, weitertragen, seine Gebote befolgen können, dass wir helfen können, trösten können. Verzeihen und Mut zusprechen, wo viele andere keinen Mut mehr haben. Das ist der Gott, der seine Verheißungen wahrmacht. Und Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben und auch dir. An welchen Verheißungen hältst du dich fest? Was sind Verheißungen, wo ich sage, die sind mir so wichtig, die können sich ja immer wieder auch mal ändern. Ich lade euch ein, dass ihr euch mal ganz kurz zueinander dreht und sagt doch mal die Verheißungen dem anderen, die euch wichtig sind. Und das ist ja keine Bewertung, oh, ich habe aber eine bessere Verheißung als du. Nein, welche Verheißung ist für dich eine Verheißung, die dich vielleicht schon ganz lange begleitet oder vielleicht ganz neu? Sprecht mal kurz miteinander. Was ist so eine Verheißung, die Gott gegeben hat, die euch ganz wichtig ist, die euch immer wieder im Leben so begleitet und beschäftigt? Also mal ganz kurz, dreht euch mal so zueinander. Tauscht euch mal bitte kurz aus. Vielen Dank. Nach dem Gottesdienst bietet sich auch noch die Möglichkeit, weiter miteinander im Gespräch zu sein. Aber lasst euch diese Verheißungen Gottes immer wieder zusprechen, auch von den anderen. Und dass wir darum beten, Heiliger Geist, halte in uns die Verheißung Gottes wach und erfülle deine Verheißungen in unserem Leben. Gott ist ein Gott der Verheißung. Er steht zu seinen Verheißungen. Und ein weiterer Aspekt aus diesem Loblied: Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Jesus ist die lebendige Hoffnung für jeden von uns. In den letzten Versen, Zeilen dieses Loblieds lobt Zacharias und sagt: So barmherzig wendet sich Gott uns zu. Ja, wie ein Sonnenaufgang, der die Dunkelheit vertreibt. Alle, die unter dem Todesschatten leben, können aufatmen. Er wird uns den Weg des Friedens führen. Ja, wie ein Sonnenaufgang. Wer eine andere Übersetzung zur Hand nimmt, wird dann lesen, wie der helle Morgenglanz aus der Höhe. Da tun wir uns vielleicht ein bisschen schwer, weil wir immer sagen, im Osten geht die Sonne auf. Und nicht im Osten kommt die Sonne runter. Aber das ist ein Unterschied, den hier Zacharias deutlich macht. Das Licht kommt von oben. Es ist wie ein Spotlight, das mitten in die Finsternis hineinkommt. Und das Licht geht an und die Finsternis muss weichen. Die Finsternis ist weg. Gott kommt und bringt Licht zu denen, die im Schatten des Todes leben. Schatten des Todes, es ist ein hoffnungsloser Ort. Im Schatten des Todes haben Menschen mit ihrem Leben abgeschlossen. Was soll da noch passieren? Zum einen ist mit diesem hoffnungslosen Ort der Zustand von Menschen gemeint, die nicht in der Beziehung mit dem lebendigen Gott leben, in der Gottesferne. Und dass diese Gottesferne nicht mehr sein muss, weil Jesus in diese Welt gekommen ist, als der Erlöser, als der Retter, derjenige, der das Leben bringt. Und sie können aufatmen. Du kannst leben. Du kannst Vergebung in Anspruch nehmen. Du kannst einen Neuanfang mit Gott wagen. Gott kommt zu ihnen und stellt die Verbindung her, damit sie leben. Und wo er Wohnung nimmt, da geht sein Licht an. Da wird es hell, da wird es warm, da wächst neues Leben, da breitet sich Frieden aus. Das aufgehende Licht aus der Höhe, Gott kommt zu uns. Und erinnern wir uns an die Verheißung, die der Prophet Jesaja sagt: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Gott kommt zu uns. so wie der Morgenstern aufgegangen ist und das Zeichen der Hoffnung ist, dass die dunkelste Nacht, die dunkelste Stunde in der Nacht vorbei ist. So zeigt es uns, dass Jesus gekommen ist. Es wird nie wieder so dunkel werden in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, wie es war, weil Jesus den Unterschied gemacht hat. Und zum anderen sind auch diese hoffnungslosen Orte die Situationen in unserem Leben. Dass wir sehen können, Gott wendet sich uns zu. In seiner Barmherzigkeit, voller Erbarmen. Und das geht dir, das geht mir, das geht uns allen. Das geht uns, wenn wir in hoffnungslosen Situationen sind, wo wir Gott vielleicht auf Distanz halten, weil wir denken, ihm können wir gar nicht mehr vertrauen. Ich hoffe schon so lange, aber es passiert nichts. So wie Zacharias und Elisabeth Monat für Monat, Jahr für Jahr, vielleicht schon Jahrzehnte. Ich habe es aufgegeben, ich will nicht mehr. Aber dass Gott eben sagt, nein, ich komme zu dir, ich bringe Hoffnung. Da, wo du vielleicht mit Krankheit kämpfst oder wo du den Eindruck hast, da geht das letzte Licht der Hoffnung aus. Wo wir auch Entwicklungen sehen in unserem Leben, um uns herum, auch weltpolitisch, denen wir hilflos gegenüber sind. Wo Menschen vom Krieg betroffen sind und im Todesschatten sitzen. Menschen unter Machtmissbrauch und Unterdrückung leiden. Weltpolitisch an vielen Stellen, an denen bildlich gesprochen wird, alles zapfenduster ist. Aber hier können wir aufatmen, weil Gott das letzte Wort spricht. Der Morgenstern, er ist aufgegangen. Das Licht aus der Höhe scheint bereits und es wird sich weiter durchsetzen. Gott hat in Jesus das Licht angemacht und er macht es auch weiterhin. Auch heute an unterschiedlichen Orten in dieser Welt, im Leben ganz verschiedener Menschen, auch in deinem und meinem Leben. Gott will hineinleuchten, Trost, Kraft, Stärke und Hoffnung sein. Jesus ist es, der das letzte Wort spricht. Bei ihm ist Hoffnung und er wird uns auf dem Weg des Friedens leiten, weil er selbst, der Gott der Hoffnung, vorangeht. Der Gott, der zu seiner Verheißung steht. So wie er es über Jahrtausende hinweg getan hat, wird er es auch weiterhin tun. Mit dieser Gewissheit der lebendigen Hoffnung können wir weitergehen. Wenn wir ihn haben, haben wir Hoffnung. Denn er spricht, ich bin da. Erwartung und Hoffnung. Wir dürfen Jesus erwarten und auf ihn hoffen. Seine Verheißungen immer wieder in unser Leben holen und vielleicht werden wir auch vom Geist Gottes gepackt und erfüllt, dass wir prophetisch, so wie Zacharias, reden. Zumindest können wir in das Lob Gottes einstimmen. Wie wäre es mit den Worten? Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Warum? Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen.